Meine Einleitungsgeschichte ist gleichzeitig die Kindergeschichte. Und ich bitte die Kinder, jetzt mal nach vorne zu kommen. Hier sind zwar keine Kinderstühle, aber ihr findet schon irgendwie einen Platz. Hier ist noch einer und dort auf der Bank. Dort können auch noch welche sitzen, wer nicht unbedingt unten sitzen möchte. Okay. Ich erzähle euch heute von einem 15-jährigen Jungen. Der ist schon ein bisschen älter als ihr, macht aber nichts. Er lebte in sehr ärmlichen Verhältnissen. Seine Kleidung war alt und abgetragen. Die Hosen, die hatten schon so ein paar Löcher, aber da war ein Fleck drauf genäht und da ging's wieder. Und weil er keine Socken besaß, ihr habt ja alle Socken an, wie ich das sehe, aber der Junge, der hatte keine Socken und da hat er ein paar Lagen Zeitungspapier in die Schuhe gelegt. Und alle konnten sehen, dass der Junge sehr arm war. Und eines Tages ging er zur Bank in einer Stadt in Amerika, Barwick heißt die, im Staat Georgia, und er fragte dort den Mann, ob er ein Bankkonto eröffnen kann. Hat von euch jemand schon ein Sparbuch oder ein Bankkonto? Hatte jemand schon von euch eins, so ein Sparbuch oder eine Sparbüchse? Habt ihr alle, nicht wahr? Wer hat eine Sparbüchse von euch? Doch, das ist gut. Und jedenfalls hat der Bankangestellte dann diesen Jungen gefragt, ein Bankkonto willst du eröffnen? Auf welchen Namen soll denn das Bankkonto lauten? Was soll denn das für einen Namen haben? Und da sagt er zu ihm, das Bankkonto soll heißen Johann W. Yates und Co. Co., das bedeutet, dass da noch ein zweiter Mann mit dabei ist, dass man sozusagen einen Kumpan hat oder Kompagnon, sagt man auch. Und dann fragt der Mann, ja, und wie viel Geld willst du denn einzahlen? Und das waren $5. Ist das viel Geld, $5? Nicht viel? Das ist weniger als 5 €. Vielleicht so 3-4 €. Und da kommt er auf die Bank und will ein Konto eröffnen. Aber der Mann fragt, na und wer ist denn dein Kumpel? Mit wem willst du denn das Geld jetzt einzahlen? Und er sagt, mein Kumpel, mein Kompagnon ist Gott. Das ist Gott. Na, der Mann, der hat gedacht, dann machen wir das eben. Auf der Bank nehmen sie immer Geld. Und da hat er gesagt, ja, ich habe gestern Zahltag gehabt, mit 15 Jahren hat er das erste Mal ein bisschen Geld bekommen und da hat er gesagt, und von diesem Geld will ich einzahlen. Und da hat er das erste Mal $5 eingezahlt, weil er $50 gehabt hat. Und er sagt, das bringe ich jetzt zur Bank, weil das Gottes Geld ist. Und schließlich ist aus diesem jungen Mann ein ganz berühmter Manager geworden. Er hat teilweise Schecks ausgestellt. Schecks ist einfach so ein Zettel, wo drauf steht, wie viel Geld da drin ist, wie viel Geld der wert ist. Und die Schecks, die lauteten auf $10 Millionen. Dieser Mann, dieser Junge, dann erst war es ein Junge und dann war es ein Mann, der hatte praktiziert, was in Gottes Wort geschrieben steht. Ein ganzes Leben lang hat dieser Johann W. Yates oder W., ein W ist das, W ist ein W., hat Gott treu den Teil gegeben, der ihm gehört und er hat ihn wirklich dafür gesegnet. Er hat sein Geld dem Eigentümer dieser Welt zurückgegeben und bekam in Form von Segen mehr zurück, als er eingezahlt hatte. So ist das gewesen bei dem Mann. Und darüber möchte ich auch jetzt mit den Erwachsenen noch weiterhin reden. Aber ihr könnt da auch gerne noch zuhören, denn irgendwie muss ja jeder mit dem Geld in seinem Leben zurechtkommen. Ist für euch schon ein bisschen zeitig, aber zu Weihnachten und schon zur Geburt gibt's ja für die Kinder immer schon ein paar Euro geschenkt. Und jetzt habe ich hier euch noch Katzen mitgebracht. Zwei verschiedene sind's. Und da zeige ich euch mal die Katzen. Ich teile die einfach so aus. Der eine kriegt so eine und der andere halt so eine. Und wenn ihr wollt, könnt ihr sie ausmalen. Aber dabei hört ihr natürlich fleißig zu. Also wer seine Katze nochmal umtauschen will, der kann dann zu mir kommen. Ja, also ich freue mich, dass ihr hier gewesen seid. Und jetzt machen wir in unserer Predigt weiter. Ihr könnt euch jetzt wieder zu euren Eltern setzen. Und ich freue mich, dass ihr hier vorne gewesen seid. Ja, wir werden ja manchmal gefragt, wem gehört dieses Liederbuch? Hat jemand sein Liederbuch liegen gelassen? Wem gehört dieses Liederbuch? Wem gehört diese Bibel? Oder wem gehört dieses Handy, dass das so einen Krach macht? Nicht wahr? Das ist meins. Ich habe es jetzt stumm gestellt, also es dürfte mich jetzt im Moment niemand anrufen. Wem gehört dieses Auto, das da parkt auf dem verbotenen Platz? Das ist meins. Na, dann musst du zahlen. Wer immer sagt, das gehört mir, der hat übersehen, was in Psalm 24, Vers 1 steht. Und das möchte ich jetzt mal mit euch lesen. Psalm 24, Vers 1. Und da heißt es: Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Psalm 24, Vers 1, nochmal nach der Hoffnung für alle. Da heißt es: Dem Herrn gehört die ganze Welt und alles, was auf ihr lebt. Wenn wir akzeptieren, dass Gott die Welt geschaffen hat, dann ist es logisch, dass alles ihm gehört. Aber, und hier muss ich ein deutliches Aber einfügen, die Überzeugung, dass Gott alles gehört, dass er der Eigentümer ist von allem, ist ein Glaubensschritt. Also zu sagen, Gott gehört alles, das ist nicht selbstverständlich. Wer sagt, alles, was ich bin und habe, gehört Gott, der hat das im Glauben getan. Es ist eine Entscheidung und nicht selbstverständlich. Unzählige Philosophien, unzählige Ideologien und Kulte sind erfunden worden, um klarzumachen, dass Gott doch nicht alles gehört, dass vielleicht ein Teil doch den Menschen gehört. Oder manche, die diskutieren Gott ganz weg. Und wer Gott ganz weg diskutiert hat, der kann dann sagen, alles gehört mir. Alles wird getan, um Gott nicht als den Besitzer der Welt akzeptieren zu müssen. Im Zusammenhang mit dem Tempel, wer gerne mit aufschlagen möchte, kann das tun. Haggai 2, Vers 8 ist vielleicht nicht so leicht zu finden, so kurz vorm Ende des Alten Testaments. Haggai, Sacharja, Maleachi, so ein kleiner Prophet. Haggai 2, Vers 8, vor Sacharja, vor Maleachi. Jetzt haben wir es. Haggai 2, Vers 8. Im Zusammenhang mit dem Tempelbau sagt also Gott: Denn mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr Zebaoth. Da geht es um den Bau des Tempels und da sagt Gott diesen Satz, den wir ja allgemein auch akzeptieren können. Bei der Goldsuche riskieren viele Menschen ihr Leben. In Goldminen, die tief unter der Erde liegen, wird das Gold mühsam ans Tageslicht gefördert. Und dann, wenn es eingeschmolzen ist, kaufen es die Banken wieder auf und dann wird es wieder unter die Erde gebracht. In unterirdische Tresoren wird es von der Polizei und von dem Militär bewacht, damit es nicht in die falschen Hände kommt. Aber glaubt ihr, dass Gott das Gold dazu geschaffen hat, dass es in Barren gegossen wird? Ich habe jetzt in einer Zeitung gelesen im Kaufland, na, man guckt manchmal, man kauft nicht jede Zeitung, aber man guckt mal rein und da stand, dass Deutschland ungefähr 100 Milliarden Euro in Gold hat, aber niemand weiß genau, wo es ist und niemand weiß auch genau, ob es wirklich Gold ist oder nur vergoldete Stahlplatten. Das ist nämlich auch passiert, dass man die Goldreserven, die man da transportiert hat, unterwegs umgetauscht hat in vergoldete Stahlbarren. Tja, und das meiste Gold, das liegt also unser deutsches Gold in Amerika, in Fort Knox. Also, ob Gott das Gold dazu geschaffen hat? Ich denke nicht, denn im Alten Testament, wir wissen, dass der siebenarmige Leuchter aus Gold war, dass die Platte, die die Bundeslade abdeckte, aus purem Gold war. Und wir müssen da noch weiterlesen. Gold wurde so viel verwendet, nicht gerade für das goldene Kalb. Das war eine schlimme Sache, nicht wahr? Aber wir Menschen sind Eigentum Gottes. Nicht bloß das Gold, wie wir es hier gelesen haben, sondern wir Menschen auch. Und zwar eines Teils dadurch, dass wir aus der Hand Gottes hervorgegangen sind. Schon deshalb, weil Gott uns gemacht hat, sind wir sein Eigentum. Auf der anderen Seite, und das möchte ich mit euch noch lesen, in 1. Korinther 6, Verse 19 und 20, kommt noch ein anderer Aspekt hinzu. 1. Korinther 6, 19 und 20. Wir sind praktisch ein zweites Mal von Gott zum Eigentum gemacht worden. 1. Korinther 6, Abvers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, welchen ihr habt von Gott und seid nicht euer eigen? Denn ihr seid teuer erkauft, so heißt es in Vers 20. Darum preist Gott an eurem Leib. Wir sind also von Gott losgekauft und dadurch ein zweites Mal Eigentum geworden. Im gleichen Brief, im Kapitel 4, Verse 1 und 2, brauchen wir nur eine Seite zurückzublättern, da lesen wir 1. Korinther 4, 1 und 2, dafür halte uns jeder Mann, für Christi Diener und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun sucht man nicht mehr an den Haushaltern, als dass sie treu erfunden werden. Und nach der Hoffnung für alle, weil doch manche die Hoffnung für alle haben, deshalb sollt ihr das in uns sehen, was wir wirklich sind, nämlich Diener Christi und Verwalter, die in seinem Auftrag den Menschen Gottes Geheimnisse verkündigen. Von Verwaltern verlangt man vor allem Zuverlässigkeit. Gott hat uns also, uns Menschen, die Aufgabe des Verwalters anvertraut. Und es ist wieder unsere Entscheidung, ob wir Verwalter sein wollen oder ob wir sagen, ich werde doch für Gott nicht Geld verwalten oder mein ganzes Leben verwalten. Und trotzdem, ob wir es wollen oder nicht, ob wir Verwalter sein wollen oder nicht, eines Tages werden wir alle Rechenschaft von Gott ablegen. Ich könnte noch anfügen, müssen. Wir danken für die guten Gaben. Nicht wahr? Beim Essen vergessen wir doch kaum mal, dass wir Gott danken. Aber habt ihr auch schon mal drüber nachgedacht, für alles andere zu danken? Wenn ihr zum Beispiel einkauft, eine Hose kauft oder ein paar Socken. Lieber Gott, danke dafür. Oder für das Telefon. Nicht wahr? Also ich danke für die Flatrates, weil ich da nicht so gucken muss. Wenn ich mit meiner Frau so rede, da kommt es nicht drauf an, da liegt das Handy da in der Ecke und da reden wir weiter, wenn es laut gestellt ist. Ich danke, dass ich mit meiner Frau immer verbunden war und das ist wirklich häufig Gegenstand meiner Dankbarkeit. Oder habt ihr auch schon mal für euer Auto gedankt? Fürs Essen ja. Aber für das Auto, wenn es so schön über die glatten Straßen hinweg streicht. Oder ich danke auch für die Autobahn, die zwischen Neustadt und Rödental eigentlich und Bamberg gebaut worden ist. Habe ich schon manchmal gesagt, nicht wahr? Sage ich so spaßig. Die hat Gott für mich bauen lassen, die Autobahn. Aber es ist gar nicht so weit hergeholt. Ich glaube das trotzdem, auch wenn mancher drüber lächelt. In Sprüche 3, Vers 9, Sprüche 3, Vers 9, ein Aufruf des Königs Salomo, Sprüche 3, Vers 9, möchte ich mit euch lesen. Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens. Wieder nach einer anderen Übersetzung. Ehre den Herrn mit deinem Gut, mit den Erstlingen all deines Einkommens. So werden deine Scheunen voll werden und deine Kelter von Wein überlaufen. Ja, es war vor 35 Jahren ungefähr. Ich hatte mit den Kindern Religionsunterricht in der Gemeinde. Und unten war die Küche und vor der Küche, so in dem Türrahmen, stand ein kleiner Karton mit Pflaumen. Die Pflaumen, die waren schon ziemlich reif. Mittwochs oder war es dienstags, wo der Religionsunterricht stattfand. Und ich habe gedacht, nanu, wer hat denn hier Pflaumen hergestellt? Und wir haben auch von den Kindern, wir haben sie nicht angerührt, die Pflaumen. Und dann später sagte mal ein Bruder, warum hast denn du die Pflaumen nicht mitgenommen? Wir wussten doch, dass du in der Gemeinde bist. Ja, habe ich gesagt, es stand aber kein Zettel dran, kann ich doch die Pflaumen nicht einfach mitnehmen oder mit den Kindern da essen. Und da hat er gesagt, ja, das sind meine Erstlingsfrüchte. Und die Erstlingsfrüchte, die bringe ich immer in die Gemeinde. Und dann sollen das der Prediger oder soll das eben dort gegessen werden. Ja, er wollte also das in die Tat umsetzen und mit den Erstlingen Gott ehren, mit dem, was er zuerst geerntet hat. Vielleicht fragt ihr euch, warum wird er denn dieses Predigtthema halten? Ja, manche Geschwister, das weiß ich, die machen sich mehr Gedanken über die Motivation, die der Prediger hat für sein Thema, als über dieses Thema selber. Also, ich habe es nicht gewählt, um die Gaben und Zehnten der Gemeinde Bamberg zu erhöhen. Als ich so als Buchprüfer durch die Lande gezogen bin, im Auftrag der Berlin-Mitteldeutschen Vereinigung, habe ich gesehen, und das ist ja nun kein Geheimnis, das darf ich schon sagen, obwohl sonst absolutes Stillschweigen darüber gewahrt wird, wer was wie viel gibt. Aber ich habe gesehen, dass die Geschwister im Allgemeinen sehr treu dem Herrn das geben, was ihm gehört. Es geht mir also vor allem darum, deshalb habe ich dieses Thema gewählt, um im Rückblick Gott zu danken für all den Segen, für die offenen Himmelsfenster, aus denen Gott seinen Segen herabgegossen hat. Und noch etwas anderes beschäftigt mich: Warum sollen die vielen Menschen, die dieses Geheimnis nicht kennen, davon nichts erfahren? Warum, so denke ich manchmal, wenn jemand mit seinem Geld gar nicht auskommt und es ist immer alle und immer wird geklagt und geborgt und so weiter. Und da habe ich gedacht, ach, wenn du doch das machen würdest, an den Mann, an den ich jetzt gerade denke, der weiß das alles. Aber der ist ärgerlich drüber, dass seine Mutter den Zehnten gibt, die immer Geld hat, obwohl sie nur eine ganz kleine Rente hat. Aber irgendwie hat sie immer genug. Auch um zu Weihnachten, ich habe es in der Klasse gesagt, ihren Kindern mal 5 oder 10 oder 20 oder auch 50 Euro zu geben, während der Vater und der Sohn haben einfach nichts. Es reicht immer nicht. Es geht mir nicht in erster Linie darum, die säumigen Menschen als Betrüger hinzustellen. Das kann jeder selber lesen in Maleachi. Es geht mir vor allem darum, dass möglichst viele Menschen erkennen, welchen Wert das Zehntengeben auch für ihr persönliches Leben hat, denn Gott lässt sich nichts schenken. Mir selber ist es so gegangen, in Friedensau, wenn ich wieder mal geplant hatte, Zehnten zu geben, ach, ich sage euch jetzt nicht, wie viel, jedenfalls hatte ich am Freitag dann meine Tüte zurechtgemacht. Und wenn wir dann alle duschen waren, waren oben die Zimmer praktisch frei und dann ist jemand in die Zimmer hineingegangen. Das war damals so, man hat eben geguckt, ob da alles in Ordnung war oder jedenfalls lag dann bei mir häufig, und zwar oft genau dann, wenn ich wieder geplant hatte, den Zehnten zu geben, in Beutel auf meinem Schreibtisch, und da war das Vierfache drin von dem, was ich eigentlich geben wollte. Und erst später habe ich erfahren, dass das aus der Gemeindekasse Friedensau war. Der Älteste, der hat sich bedanken wollen bei mir, weil ich manchmal zum Gottesdienst oder zum Konzert ein Lied gesungen habe, und das war sein Dankeschön dafür. Sicher könnten die meisten von uns auch eine Erfahrung erzählen. Wenn ich jetzt also hier das öffnen würde, hättet ihr massenweise Erfahrungen, und da wüsste ich nicht, ob ich in 5 Minuten fertig bin mit meiner Predigt. Aber vielleicht könnten wir da mal so eine allgemeine Erfahrungsstunde einrichten, oder ihr erzählt das einfach mal, wo ihr auf den lebendigen Gott vertraut habt und wo ihr auch Erfahrungen auf finanziellem Gebiet gemacht habt. Jemand hat sich mal bei mir beschwert über einen Prediger oder Predigerin, der gesagt hat in der Predigt, Gott braucht unser Geld nicht. Das hat man dieser Predigerin oder diesem Prediger übel genommen. Wenn das stimmt, dass Gott unser Geld nicht braucht, warum fordert er uns dann zum Zehnten geben auf? Gott hat es so eingerichtet, dass sein Werk auf dieser Erde mit materiellen Mitteln gebaut wird. Er selbst könnte schon ohne unsere Gaben leben, aber wir können nicht ohne Gott leben. Und so ganz nebenbei, ich finde es gut, dass die Freikirche, unsere Freikirche, wie auch andere Freikirchen, ihre Gaben nicht eintreiben lassen vom Staat. Nicht wahr? Erst dieser Tage musste ich für jemanden regeln, Kirchensteuer wird automatisch abgezogen. Und da sollte ich die Bank anrufen, hier, die sollen meine Kirchensteuer nicht abziehen, ich gebe doch den Zehnten, habe ich mich dafür eingesetzt. Jedenfalls ist es gut, dass bei uns in der Freikirche freiwillig die Gaben gegeben werden. So müssen wir auch nicht unbedingt, wenn wir vom Staat Geld bekommen, wie heißt das Lied? Wes Brot ich ess, des Lied ich sing. Und ich muss also nicht das sagen, was anderen angenehm ist. Wenn ich von Gott bezahlt oder gesegnet werde, dann bin ich in erster Linie Gott verantwortlich für das, was ich sage und tue. Nach der Heiligen Schrift ist es übrigens nicht so, dass die Gemeinden ihre Prediger und Angestellten bezahlen. Jeder sollte das, was er gibt, Gott geben. Nicht wahr? Das ist Umdenkprozess. Wenn ich denke, na ja, ich bezahle ja hier die Angestellten und die Friedensau und Stimme der Hoffnung und die Prediger und die Generalkonferenz und die Division, alles wird ja davon bezahlt. Aber wir sollten nicht so denken, sondern sagen, ich gebe mein Geld Gott und dann wird es von Verwaltern verwaltet. Wenn also in den Ausschüssen Geld verteilt wird, Ausschüsse in der Vereinigung, auch in der Ortsgemeinde oder in den bis zur Generalkonferenz und in den Verbänden, dann sollten wir uns vergegenwärtigen, dass es Gottes Geld ist, das wir hier nur verwalten. Und sollte jemand den Eindruck haben, dass Gelder verschwendet werden, dann denke ich, dann sollten wir uns auch gegenseitig zur Rede stellen und müssen uns auch gegebenenfalls ermahnen lassen. Jetzt kommt noch eine Geschichte an den Schluss. Immer wenn ich Colgate-Produkte im Geschäft sehe, da muss ich an die Geschichte von William Colgate denken. Und die habe ich vor Jahren einmal gelesen. Und jetzt habe ich sie im Nachlass von Alfred Schmelz, der ja gestorben ist, wiedergefunden. Und die möchte ich gerne hier mal noch erzählen. William Colgate, der Sohn eines armen Seifensieders, ist der Begründer der Firmen, die auch Palmoliv und Ajax-Produkte herstellen. Und dieser Colgate, der also das Ganze gegründet hat, Colgate, Palmoliv und Ajax. Im Alter von 16 Jahren musste er sein Elternhaus verlassen und sein Vater verdiente nicht genug, um den Jungen weiterhin versorgen zu können. Und so sagten sie ihm, weißt du was, du musst jetzt das Haus verlassen, versuch anderswo dein Glück, versuch zu arbeiten und schick uns dann, wenn du Geld hast, ein paar Dollar zurück. Deine anderen Geschwister werden es dir von Herzen danken. Die Eltern gaben ihm etwas mühsam erspartes Geld und ein Bündel mit den nötigsten Dingen. Das war sein ganzer Besitz. William Colgate wollte nach New York. Geld für eine Bahnfahrt hatte er nicht und so wanderte er die lange Strecke zu Fuß. Er hatte sich vorgenommen, unterwegs bei Bekannten zu übernachten und so war er eines Tages auch bei seinem Onkel. Und bevor William am nächsten Morgen weiter wanderte, sagte der Onkel: Ehe du gehst, will ich noch mit dir beten. Der Onkel hat mit ihm gebetet. Und dann sagte der Onkel nach dem Gebet: Ich will dir noch einige wichtige Dinge sagen. Wenn du diese beachtest, wirst du Erfolg haben und Gott wird dich reichlich segnen. Mache immer ein ehrliches Gewicht. Sei freundlich und gut. Schenke dein Herz Jesus Christus. Gib Gott von allem, was du verdienst, den Teil, der Gott gehört. Gott wird dich begleiten und es wird dir gut gehen. Und danach folgte eine herzliche Verabschiedung. Der junge William hatte unterwegs viel Zeit auf der Wanderung über die Worte des Onkels nachzudenken. Und er wollte auch jeden Rat befolgen. Okay, ein ehrliches Gewicht. Wenn jemand bei dir ein Pfund kauft, gib ihm auch ein Pfund und nicht bloß 400 Gramm. Sei freundlich und gut, ja, das könnte seine Mutter auch gesagt haben. Gib dein Herz oder dein Leben Jesus Christus. Das hat er auch gemacht und es zog Freude in sein Herz ein. Was der Onkel damit meinte, mit gib von allem, was du verdienst, den Teil, der Gott gehört, konnte er zunächst nicht verstehen. Aber seine Mutter hatte ihm eine Bibel mitgegeben und in der Bibel las er dann in Maleachi das, was Gott eben über den Zehnten sagt. Und ich denke, so viel Zeit nehmen wir uns hier auch noch. Kapitel 3 in Maleachi, letztes Buch des Alten Testaments, was er dort schließlich gelesen hat. Und dann hat er nämlich auch den vierten Rat seines Onkels verstanden. Kapitel 3, Abvers 8 lese ich mal. Ist's recht, dass ein Mensch Gott betrügt, wie ihr mich betrügt? Ihr aber sprecht, womit betrügen wir dich? Mit dem Zehnten und mit der Opfergabe. Darum seid ihr auch allesamt verflucht, denn ihr betrügt mich allesamt. Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Und ich will um euretwillen den Fresser bedrohen, dass er euch die Frucht auf dem Acker nicht verderben soll und der Weinstock auf dem Felde euch nicht unfruchtbar sei, spricht der Herr Zebaoth. Dann werden euch alle Heiden glücklich preisen, denn ihr sollt ein herrliches Land sein, spricht der Herr Zebaoth. Jetzt war für William klar, was der Onkel gemeint hatte. Sein Entschluss stand fest, er wollte Gott treu den Teil geben, der ihm gehört. In New York fand er dann bald Arbeit als Seifensieder. Vom ersten Wochenlohn gab er 35 Cent, denn er hat $3,50 verdient in der ersten Woche. Aber der Segen Gottes ließ nicht lange auf sich warten. Bald wurde er zum Vorarbeiter ernannt. Er war tüchtig und es dauerte wenige Jahre, da konnte er schon einzelne Anteile von diesem Geschäft kaufen. Bald hat er das gut gehende Geschäft natürlich in eine Seifensiederei, weil er ja auch Sohn eines Seifensieders war, konnte er das Geschäft ganz übernehmen. Und jetzt hat er ein freiwilliges Gelübde abgelegt. Ich sage euch das so, weil es halt so stimmt. Jedenfalls hat er gesagt: Von nun an gebe ich 2/10 für Gottes Sache. Er erhöhte dann später die regelmäßige Summe, die er Gott gab, auf 3/10, auf 5/10, also die Hälfte gab er später dann. Und am Schluss seines Lebens hat William Colgate, der also eine der größten Parfümerie-, Seifen- und Waschmittelkonzerne der Welt gegründet hat, am Ende seines Lebens soll er 90% seines Einkommens Gott gegeben haben. Ich meine, da denkt jeder von uns natürlich, dann muss es aber auch Geld gehagelt haben, wenn er das konnte, nicht wahr? Natürlich, er hatte da keine Not. Allerdings, wer jetzt meint, Gott sei so wie ein Automat, wo man oben 1 Euro reinsteckt und unten kommt dann 10 wieder raus und das mache ich immer und immer wieder und dann geht's mir wie William Colgate oder diesem Johann W. Yeats, nicht wahr, von der Eingangsgeschichte, der wird wahrscheinlich enttäuscht werden. So geht es nicht. Nur wenn wir mit den Gaben uns selber Gott mit übergeben, wenn wir selber unser Herz mit in die Tüte oder in den Beutel oder in das Körbchen legen, dann werden wir die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben sehen. So hat es William Colgate gemacht. Es war seine Entscheidung. Er war ein Mann, der nicht auf den Segen des Herrn verzichtet hat. Wir müssen da auch keine Kommentare geben und sagen, nur der konnte sich's ja leisten oder sowas. Übrigens bei Wikipedia könnt ihr mehr darüber lesen. Alles, was Wikipedia über ihn schreibt, habe ich da jetzt nicht erzählt. Jedenfalls, und jetzt komme ich zum Schluss, viele Bibelstellen berichten uns, welche Menschen Erfahrungen in Bezug auf Finanzen mit Gott gemacht haben. Und ich wünsche uns allen, dass wir auch solche Dinge erleben, um anderen Menschen Mut zu machen und mit Gott ein Wagnis einzugehen. Und so lade ich euch alle ein, dass wir uns alle vornehmen, Gott mit dem zu ehren, was er uns an Geld und Gut anvertraut hat. Und ich wünsche uns auch, dass wir nicht nur die Hände zum Geben öffnen, sondern auch dann, wenn sich des Himmels Fenster auftun werden und Segen herabregnet in Fülle. Amen.